Ja, ich freue mich hier zu sein. Für die, die mich nicht kennen, ich bin leidenschaftlich gerne Lehrer. Es sind die Begegnungen mit Schülerinnen und auch mit manchen Kolleginnen, die mein Leben einfach bunt machen, wo es jeden Tag wieder spannende Fragen, provokante Thesen, unheimlich kreative Lernprodukte gibt, die mich herausfordern, die mich begeistern und die mir Mut machen. Und in meinem Religionsleistungskurs ist eine der großen Themen immer Freiheit. Und von daher, wie Jutta gesagt hat, ob ich predigen kann, habe ich gesagt, klar, mache ich, ich predige über Freiheit. Mit den Schülern machen wir es so, dass wir so fast nebenbei so die paar wesentliche Positionen der Kirchengeschichte erarbeiten. Da kommt vor allem der heilige Augustinus im 4. Jahrhundert, die Zeit, wo aus einem wilden, diskussionsfähigen, konfliktfähigen Haufen oder Gemeinschaft, die sich Christen nannten, durch einen gewissen Kaiser Konstantin eine große, mächtige, starke Staatsreligion wurde. Und der Augustinus hat dann so etwas formuliert, was er dann als Erbsündenlehre in die Geschichtsbücher, Kirchendogmen eingegangen ist und was uns bis heute eigentlich geprägt hat, weil er zutiefst überzeugt war, der Mensch ist eigentlich sündig und ist eigentlich überhaupt nicht frei von Anfang an. Ein anderer Mönch, Pelagius aus Britannien, hat ihm von Anfang an widersprochen, weil er der Meinung war, nein, der Mensch ist verantwortlich, der Mensch kann durchaus auch frei agieren. Zur Zeit der Reformation, Martin Luther, allen bekannt, hielt an dieser Erbsündenlehre fest. Erasmus von Rotterdam, zumindest alle, die studieren, kennen das Erasmus-Programm. Er war der Meinung, nein, der Mensch ist durchaus frei, der ist fähig, der hat durchaus einen freien Willen. Und er ist in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Und später waren es dann verschiedenste Philosophen, die alle möglichen Ideen hatten. Dann wird Thomas Hobbes genannt, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, Homo hominis lupus, der Mensch ist eigentlich von Grunde genommen böse. Oder Rousseau, nein, der Mensch ist von Grunde auf gut. Oder John Locke, tabula rasa. Irgendwo dazwischen positionieren sich alle. Dann im 20. Jahrhundert, Freud, Adler, Jung, alles unbewusst, man kommt da gar nicht ran. Und wenn man dann neuere Facetten haben will, kann man noch Neurowissenschaftler fragen, die irgendwie dann im Gehirn irgendwelche Dinge einem erklären, wie das mit der Freiheit oder Unfreiheit des Menschen eigentlich ist. Meine Schüler kriegen dann immer als Aufgabe, neben den Dingen, die sie lernen müssen, auch einen Dialog zwischen zwei Personen irgendwo zu schreiben, die sich über Freiheit auseinandersetzen. Und dann trifft Luther auf Rousseau oder Netanyahu begegnet dem Juden Jesus. Oder neulich hat Augustinus tatsächlich auch Marc-Uwe Kling und das Känguru getroffen. Das ist großartig, was für Vorstellungen über Freiheit dann zustande kommen. Von daher dachte ich, ich werde ein paar Gedanken mit euch über Freiheit teilen und euch ermutigen, auch miteinander natürlich eure eigene Meinung zu machen, aber vielleicht haben wir nachher Zeit, auch ins Gespräch zu kommen. Jetzt kommt tatsächlich auch der Bibeltext, einige Verse aus dem 8. Kapitel vom Johannesevangelium.
Da sagte Jesus zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben. Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten: Du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus erwiderte ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel.
Vielen Dank. Ihr habt gemerkt, das waren nur einige Abschnitte, aber ihr habt eigene Bibeln, ihr könnt gerne den ganzen Text lesen. Wie ich diesen Text das erste Mal bewusst gelesen habe, 1978 habe ich gerade Abi gemacht, wollte Sport studieren in Freiburg und sehe zu meiner völligen Verwunderung und Überraschung, dass dort am Hauptgebäude steht, die Wahrheit wird euch frei machen. Würde man heute vielleicht so nicht mehr dahin schreiben, aber ich glaube, von der wissenschaftlichen Seite aus würden durchaus die meisten zustimmen, dass es wichtig ist, die Wahrheit zu erkennen und dass es wichtig ist, viel zu erkennen, auch wenn man nie alles erkennen kann, und dass das einen durchaus frei macht und lebensfähig macht und durchaus was Erstrebenswertes ist. Ich bin zwar nie mit dem Schiff nach New York gekommen, aber da steht auch so eine Freiheitsstatue. 4. Juli, 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung. Ich bin ein bisschen gespannt, was da dieses Jahr kommt, aber das ist ein anderes, vielleicht nicht ganz so schönes Thema. Also kommen wir jetzt zu dem Bibeltext. Jesus spricht ganz offensichtlich zu Menschen, die schon einiges von ihm gehört hatten. Frauen und Männer, die vielleicht auch ein Zeichen von ihm gesehen hatten, die Vertrauen in ihn gesetzt haben und ihm deshalb nachgefolgt sind. Und ganz offensichtlich geht Jesus nicht davon aus, dass es damit Allwissende sind, sondern ganz im Gegenteil, er bietet ihnen an, lädt sie zu einer Weiterentwicklung ein und sagt ihnen, dass die Wahrheit, dass sie die Wahrheit erkennen können und dass es sie frei machen wird. Das klingt eigentlich gut, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Bedingung, würden wir auch sagen, ist ein bisschen schräg, wenn ihr in meinen Worten bleibt. Also das ist schon ein ziemlich starker Tobak und man sieht ja auch nachher an der Reaktion, dass die Leute das nicht so einfach geschluckt haben. Aber das war kein Versehen, weil Jesus wiederholt das ähnlich nochmal im Text. Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand in meinen Worten festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Noch ein bisschen krasser. Das ruft Widerspruch hervor und die Juden, die ihm zugehört haben, waren stolz, Nachkommens Abraham zu sein. Die glaubten an die Tora, die Heiligen Schriften auch, dass es eines Tages einen versprochenen Messias geben würde. Aber das, was Jesus dort sagt, ist irgendwie ein Stück zu viel. Was er den Zuhörern sagt, hat sicherlich mit der Lebenswelt von ihnen zu tun. Es bezieht sich auf die damalige Zeit in Palästina. Und trotzdem ist das, was er sagt, ganz offensichtlich nicht nur an diese Zeit gebunden. Ehe Abraham war, bin ich. Ich glaube, es ist sehr deutlich, dass Jesus sich damit auf die Selbstoffenbarung Gottes an Mose viele Jahrhunderte vorher im brennenden Dornbusch bezieht, wo Gott sich selbst vorstellt, ich bin, der ich bin. Und wenn Jesus auffordert, in seinen Worten zu bleiben, dann meint das, glaube ich, nicht, dass wir ein Paragraphenwerk aufstellen sollten und immer weiter ausreferenzieren sollten, damit wir alle eventuell aufkommenden Fragen endgültig entscheiden können, damit wissen, wer ist drin und wer ist draußen. Ist in der Kirchengeschichte leider passiert, aber meines Erachtens ist das, was Jesus damit sagen möchte, dass es geht, dass wir mit den Worten und mit den Taten Jesu so verbunden bleiben, dass wir mitten in den Herausforderungen unseres Alltags irgendwie seine Perspektive darin gewinnen können. Dass wir lernen, die Welt durch seine Augen zu sehen und dass wir für unser eigenes Reden und Handeln Perspektiven entwickeln, die irgendetwas von dem, was Jesus damals getan hätte, vielleicht in unserer heutigen Zeit möglich wird. Das Lesen der Heiligen Schriften war im Judentum immer ein Gemeinschaftserlebnis. Die Schriften wurden sorgsam in der Synagoge aufbewahrt, am Sabbat vorgelesen und dann hat man darüber gesprochen. Und die frühe Kirche hat diese Gewohnheit übernommen und mit der Zeit kam es neben der Tora auch noch Schriften dazu, die wir heute dann als Neues Testament kennen. Und eigentlich erst mit der Erfindung des Buchdrucks von Gutenberg im 16. Jahrhundert und Bibelübersetzung in der eigenen Sprache gab es diese Gewohnheit, was viele von uns kennen, wir setzen uns alleine für uns in die Stille hin und lesen ganz alleine in unserer Bibel. Der Sinn für Gemeinschaft, die Gewohnheit für Dialog, für Diskurs, vielleicht um Streit, um Wissen und um Meinung, ist manchmal verloren gegangen. Und Freiheit wurde damit auch in kirchlich-christlichen Kreisen zunehmend als individuelle Kategorie verstanden. Im Judentum war klar, da war Freiheit immer mit dem Exodus verbunden. Daran wurde an jeden Sabbat erinnert, da wurde eben mit Passafest erinnert. Das war eine kollektive, eine Gemeinschaftserfahrung. Wir alle, sagen die Juden, wir sind von Gott befreit worden. Für die frühen Christen war es ähnlich gewesen. Da wusste man, der Messias, der Erretter, hat uns von allem befreit, was Leben zerstört hat. Fromm gesagt Sünde, ein bisschen moderner vielleicht auch von allem, was in uns, was um uns an Strukturen ist, was unser Leben eng macht, was unser Leben klein macht, was unser Leben zerstört. Im Mittelalter war die Kirche dann so groß und mächtig, dass man fast eher vor der Kirche mehr Angst gehabt hat und dass man deshalb auch in kirchlichen Kreisen völlig verständlich mehr auf individuelle Freiheit gesetzt hat. Und manches ist durch die Reformation sicherlich möglich geworden, aber andere Strukturen sind genauso eng geblieben, dass eigentlich Freiheit bis heute ganz oft primär individuell verstanden wird. Wir machen auch Politik an der Schule, wenn es um Wirtschaft geht, dann ist klar, das Geld bestimmt die Freiheit des Menschen. Ob man es kommunistisch oder kapitalistisch sieht, Geld ist dasjenige, was darüber entscheidet. Und wenn man in Frage stellt, dass Geld das Einzige ist, dann wird man schon ein bisschen schräg angeguckt. Wie ich so irgendwann, 30, 40 war, dann kam sowas wie Internet auf, digitale Freiheit, das große Ding, für jeden alles gleich. Inzwischen hat sich es rumgesprochen, dass uneingeschränkt allen alles zu ermöglichen, nichts mit Freiheit zu tun hat. Dass es durchaus sinnvoll ist, auch um diesem Gebiet Grenzen zu setzen. Und von daher finde ich es eigentlich mit am spannendsten, wenn wir über Freiheit nachdenken, wie sprechen Menschen darüber, wie leben Menschen, die offensichtlich Unfreiheit erlebt haben. Nelson Mandela ist für mich eine der überzeugendsten Persönlichkeiten. Aufgewachsen in einer sicherlich gut situierten, aber schwarzen Familie Südafrikas, bekämpfte er das System der Apartheid, saß 27 Jahre im Gefängnis, kam 1990 frei, wurde 1994 zum ersten gewählten Präsidenten von Südafrika. In seiner Biografie schreibt er über die Entlassung aus seinem Gefängnis: Ich wusste, dass ich meinen Hass zurücklassen musste, da ich sonst außerhalb immer noch gefangen gewesen wäre. Und er hat, und das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung eingesetzt, weil es ihm klar war, Rache kann nicht zu einem friedlichen Miteinander führen. Wenn es irgendeine Chance gibt, dass dieser Hass überwunden werden kann und unterschiedliche Menschen in Freiheit miteinander leben können, dann muss es sowas wie Versöhnung geben. Und für Mandela war auch klar, was Rosa Luxemburg früher auch schon mal ausgedrückt hatte: Freiheit meint immer die Freiheit der Andersdenkenden. Es geht nicht nur darum, dass ich und meine Gruppe frei sind, sondern wirkliche Freiheit kann nur dann passieren, wenn sie wirklich für alle Menschen gilt. Es gibt in Mandelas Biografie noch eine Passage, da läuft so immer kalt den Rücken runter, und trotzdem finde ich sie großartig, dass er es schreibt. Er war schon Präsident, flog mit der Präsidentenmaschine irgendwo hin, und irgendwann kommt der Pilot und er erschreckt, weil er sieht, dass der Pilot schwarz ist. Und dann erschreckt er noch mehr. Und er beschreibt es in der Biografie: Er hat jahrzehntelang gegen Rassismus gekämpft. Er hat jahrzehntelang darum gerungen, dass die Fähigkeiten eines Menschen nicht von seiner Hautfarbe abhängen. Er war Präsident, er schien es überwunden zu haben. Und trotzdem steckt es so tief in ihm drin, dass, wie er das erste Mal einen schwarzen Piloten einer Präsidentenmaschine gesehen hat, er dachte, der kann das doch nicht. Und ich finde es sehr ehrlich, sowas auch zu schreiben, weil es mir auch zeigt, wie viel an Unfreiheit auch in mir steckt. Und vielleicht gerade in den Dingen, wo ich mich für besonders frei halte, bin ich es eventuell überhaupt nicht. Freiheit meint ganz sicherlich nicht Grenzenlosigkeit. Manche beschreiben Freiheit als die Fähigkeit, lieben zu können. Andere sagen, Freiheit ist die Fähigkeit, die Welt um uns herum nicht als endgültig zu verstehen. Zumindest eine Vermutung zu haben, es könnte vielleicht irgendwie anders sein. Es könnte vielleicht noch irgendetwas anderes geben. Für Heranwachsende gibt es diesen wunderschönen Satz: Erwachsen zu sein, frei zu sein, bedeutet, das Richtige zu tun, obwohl es die Eltern gesagt haben. Freiheit heißt, ich muss nicht blind zustimmen, aber ich muss auch nicht aus Prinzip immer nur blind rebellieren. Ich hoffe, ihr habt ein paar Gedanken mitbekommen und ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte vorlesen, die ich sehr mag. Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Vielleicht kennt die eine oder andere. Heinrich Böll hat sie 1963 geschrieben. Zum Tag der Arbeit. In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinem Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Blauer Himmel, grüne See mit friedlichen schneeweißen Wellen, schwarzes Boot, rote Fischermütze, Klick. Noch einmal, Klick. Unter aller Gute dringend drei sind und sicher, sicher ist, ein drittes Mal, Klick. Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigarettenschachtel angelt. Aber bevor er das Gesuchte gefunden, hat ihm der eifrige Tourist schon eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt und ein viertes Klick, das des Feuerzeuges, schließt die eilfertige Höflichkeit ab. Doch jenes kaum messbare, nie nachweisbare zu viel an flinker Höflichkeit ist eine gereizte Verlegenheit dadurch entstanden, die der Tourist, der Landessprache mächtig, durch ein Gespräch zu überbrücken sucht. Sie werden heute einen guten Fang machen. Kopfschütteln des Fischers. Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist. Kopfnicken des Fischers. Sie werden also nicht herausfahren? Kopfschütteln des Fischers. Steigende Nervosität des Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen. Nagt an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit. Oh, sie fühlen sich nicht wohl. Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft gesprochenen Wort über. Ich fühle mich großartig, sagt er. Ich habe mich nie besser gefühlt. Er steht auf, reckt sich, als wolle er damit demonstrieren, wie athletisch er gebaut ist. Ich fühle mich fantastisch. Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher. Entfand die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht. Aber warum fahren Sie da nicht aus? Die Antwort kommt prompt und knapp. Weil ich heute Morgen schon ausgefahren bin. War der Fang gut? Er war so gut, dass ich nicht noch einmal ausfahren brauche. Ich habe 4 Hummer in meinen Körben gehabt, fast 2 Dutzend Makrelen gefangen. Der Fischer, endlich erwacht, haut jetzt auf und klopft dem Touristen auf die Schulter, dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint ihn als Ausdruck zwar unangebrachter, doch rührender Kümmernis. Ich habe sogar für morgen und für übermorgen genug, sagt er, um des fremden Seele zu erleichtern. Rauchen Sie eine von meinen? Ja, danke. Zigaretten werden in die Münder gesteckt, ein fünftes Klick. Der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus seiner Hand, die ihn jetzt braucht, er beide Hände, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen. Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten einmischen. Aber stellen Sie sich einmal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus. Und Sie würden 3, 4, 5, jetzt sogar 10 Dutzend Makrelen fangen. Stellen Sie es einmal vor. Der Fischer nickte. Sie würden, fährt der Tourist vor, nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag, 2, 3 oder 4 Mal hinausfahren, wenn Sie, wissen Sie, was geschehen würde? Der Fischer schüttelt den Kopf. Sie würden sich spätestens in einem Jahr einen Motor kaufen können, in 2 Jahren ein zweites Boot, in 3 oder 4 Jahren können Sie vielleicht einen kleinen Kutter haben mit 2 Booten oder dem Kutter würden Sie natürlich viel mehr fangen. Eines Tages würden Sie 2 Tücker haben, Sie würden... Die Begeisterung verschlägt ihm für einige Augenblicke die Sprache. Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit einem Hubschrauber rumfliegen, die Fischwärme ausmachen, ihren Kuttern per Funk Anweisungen geben. Sie können Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant öffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren. Und dann, wieder verschlägt es dem Fremden die Sprache, Kopfschütteln, im tiefsten Herzen betrübt, seine Urlaubsfreude fast schon verlüstig, blickt er auf die friedliche, rein trollende Flut, in der ungefangene Fische munter herumspringen. Und dann, sagt er, aber wieder verschlägt es ihm vor Erregung die Sprache, der Fischer klopft ihm auf den Rücken wie einem Kind, das sie verschluckt hat. Was dann? Fragt er leise. Dann, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, dann können sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. Aber das mache ich jetzt schon, sagt der Fischer. Ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur ihr Klicken hat mich dabei gestört. Tatsächlich trug der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dannen, denn früher hat er auch immer geglaubt, er arbeite, um eines Tages nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück, nur ein wenig Neid. Ich würde gern Neid auf diesen freien Mann. Amen.